ein bisschen vorstellen werde.
Vielleicht lernen wir auch ein bisschen was daran, wie so die sozialdemokratische Politik schon in den 20ern aussah, welche Konzepte da schon diskutiert wurden. Vielleicht noch vorab, wir haben ein bisschen diskutiert, wie das heißen soll, das Referat, und dann hieß die Frage, ob es Eugeniker in der SPD heißen soll. Da habe ich erst gesagt, dass ich noch nicht weiß, ob der Grotian wirklich ein Eugeniker ist. Jetzt steht da Rassismus in der SPD und ich habe herausgefunden, dass Alfred Grotian ein Eugeniker, aber da müssen wir dann halt schauen, kein Rassist in dem Sinne, wie wir es sagen würden, ist. Er hat zwar so ein paar non-rassistische Äußerungen, die können wir uns auch genau anhören, aber es läuft darauf hinaus, dass wir es mit einem Eugeniker zu tun haben.
Kannst du das vielleicht kurz definieren, was ein Eugeniker ist? Ich glaube, das ist nicht so allgemein bekannt.
Vielen Dank, ja. Ich komme gleich dazu.
Gut.
Also mein Referat heißt Alfred Grotian, ein Eugeniker in der Weimarer SPD. Und ich werde eine Kurzbiografie geben, dann werde ich eine Begriffserläuterung geben. Was heißt Sozialhygiene, was heißt Eugenik und was heißt Rassenhygiene? Dann werde ich kurz erzählen, was dieser Alfred Grotian als SPD-Politiker gemacht hat. Dann ein bisschen was von seinen Reformkonzepten vorstellen, etwas zu seiner Nachwirkung sagen und ein bisschen noch dazu eine Einschätzung dessen, wie seine gesundheitspolitischen Konzepte in der SPD diskutiert wurden in den 20ern, wie sie diskutiert werden konnten. Also Alfred Grotian ist ein Mediziner, ein Sozialhygieniker, Eugeniker und SPD-Politiker. Und er hat 1904 einen Vortrag Was ist Sozialhygiene gehalten. Da komme ich gleich dann. Das ist das Verdienst, was ihm auch in der DDR angerechnet wurde, dass er eine Sozialhygiene entwickelt hat. Und er ist 1918 in die SPD eingetreten, hat dann hier und da so rumpubliziert und war 1919 Professor für Sozialhygiene in Berlin. Hat dann auch noch so weiter publiziert und hat Anfang der 20er Jahre die SPD-Gesundheitspolitik recht maßgeblich mitgestaltet. Und man kann sagen, das ist also ein bürgerlicher Mediziner mit sozialreformerischen Neigungen, der auf verschiedenen Gebieten geforscht hat, unter anderem zu den Fragen der sogenannten Volksgesundheit, zum Beispiel anhand von Körpergröße oder von Krankheitsbildern und Wohnverhältnissen. Die wollte er dann immer in so statistische Vergleiche und so bringen. Viel über Demografie geschrieben, über die Bevölkerungsentwicklung. Das hieß in seiner Zeit vor allem Bevölkerungsschwund. Aber dann hat er so Vorschläge gemacht wie Kindergeld oder eine Elternschaftsversicherung, dass die Eltern viel Geld dafür kriegen, dass sie mehr Kinder machen und so. So eine Sache hat er vorgeschlagen. Und er hat auch geforscht zu den Fragen des Alkoholismus, war ein Alkoholgegner und zum Nervenheilkunde, sage ich erstmal unbestimmt. Das ist jetzt nur zum Grobriss, was so seine Themen und Forschungsgebiete dort waren. Jetzt mache ich kurz die Begriffserläuterung. Also er wird als Erfinder der Sozialhygiene gehandelt. Sozialhygiene bildete sich Anfang des 20. Jahrhunderts als Wissenschaftszweig aus der Kritik an Robert Kochs Bakteriologie als monokausaler Erklärung von Krankheitsursachen heraus. Robert Koch hat immer steht für eine Medizinerschule, die sagt, die Bakterien sind schuld an den Krankheiten. Und demgegenüber hat der Alfred Grotian ausgearbeitet, dass nicht irgendeine Bakterie, sondern dass die sozialen Verhältnisse von Krankheit im Ausbruch, Verlauf und für die Heilbarkeit von Krankheiten verantwortlich sind. Sozusagen, er wird als Mediziner sozialwissenschaftliche Aspekte mit reinholen in die medizinische Wissenschaft. So, Grotian wird allgemein die Erfindung dieser meines Erachtens in der Luft liegenden, mir nicht sonderlich originell und eher selbstverständlich erscheinenden Wissenschaft zugeschrieben. Und er bestimmt Sozialhygiene 1904 als Lehre von den Bedingungen und Maßnahmen der Verallgemeinerung hygienischer Kultur unter der Gesamtheit von örtlichen, zeitlichen und gesellschaftlich zusammengehörigen Individuen und deren Nachkommen. Und da wird schon ein Schwerpunkt gleich deutlich, dass er sich da so um die Nachkommenschaft kümmert. Da hakt er dann auch mit seinem Eugenikkonzept ein. Ungefähr angedeutet, was Sozialhygiene sein könnte. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich aus dem bisschen, was wir jetzt schon hatten, noch nicht sehe, dass Sozialhygiene einen Klasseninhalt hätte. Ich habe geschrieben, Sozialhygiene ist nicht an sich sozialreformisch oder kommunistisch, sondern als Wissenschaft erstmal eine klassenindifferente Form und ein totes Werkzeug. Und in dem Sinne gibt es kann es sowohl eine kommunistische als auch eine sozialreformische, sozialdemokratische, als eben auch eine faschistische Sozialhygiene geben. Die wollen wir dann aber nochmal von der Rassenhygiene unterscheiden, die gleich dann kommt. Muss ich noch kurz das Wort Eugenik erläutern. Eugenik ist ein älteres Wort als Sozialhygiene. Ist bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts die Idee der wissenschaftlichen Erbgutverbesserung durch Aufwertung oder Verringerung negativer Erbanlagen in irgendwelchen Bevölkerungen, sagen wir erstmal so. Viele Anführungsstriche jetzt. Ja. Man bezeichnet aber auch das in der griechischen Antike gängige buchstäbliche Wegwerfen von Kindern, die als krank und schwächlich erachtet wurden, als vorwissenschaftliche Eugenik. Also in Sparta hat man dieses Kind begutachtet und hat gesagt, das ist schwächlich oder so. Dann hat man das über so eine Schlucht da irgendwo geschmissen. Nur die Rüstigen wurden aufgezogen. Und man muss jetzt wissen, dass es dazu seit Ende des 19. Jahrhunderts auch eine ganze Reihe halb- und viertelsozialistischer Utopien gibt, bevor die Nazis den Begriff auch für das Bürgertum, zumindest in Deutschland, relativ gründlich desavouiert haben. Ja, also es ist so, dass die Fabian Society in England zum Beispiel, da wo der Deutsche Bernard Shaw drin war, das sind so eine utopische Sozialisten oder so. Das sind Leute, wo es auch so eine Eugenik gab, dass man sozusagen die Menschheit ganz mit naturwissenschaftlichen Methoden zu irgendeiner Gesundheit hochzüchtet. Und jetzt würde ich kurz rausarbeiten, dass Grotian ein bekennender und ein bekannter Eugeniker war. Und von ihm gibt es auch eine Definition. Eugenisch nennt man zweckmäßigerweise die Bedingungen, welche die Fortpflanzung günstig und dysgenisch die Bedingungen, die die Fortpflanzung ungünstig beeinflussen. Er prägt auch einen Parallelbegriff, der heißt Fortpflanzungshygiene.
Was
Fortpflanzungshygiene. Das ist sozusagen der Versuch, die Fortpflanzung unter den Menschen so zu verwissenschaftlichen. Und jetzt muss ich kurz dazu ausführen. Trotz seiner Kritik an medizinischen einseitigen monokausalen mechanistischen Erklärungen, zum Beispiel in der Bakteriologie, klingt Grotian immer ein wenig als seinen Menschen Zuchteber. Er begründet einerseits die Sozialhygiene, indem er von Kultur redet, die den Menschen von den unmittelbaren Einflüssen der Natur unabhängig gemacht habe. Wobei Kultur statt zum Beispiel gesellschaftliche Produktion an sich schon kryptisch und marxistisch genug ist. Er frönt aber andererseits seinem sozialdarwinistischen Bedürfnis nach Bevölkerungspolitik, das immer auch nach einer Allmachtsfantasie des Wissenschaftlers, letztlich nach dem Traum von der Herrschaft auch der Ärzte und Wissenschaftler klingt. Dazu ein Zitat, wo der Grotian sagt, wie wichtig, wie er sich das Verhältnis von Eugenik und Sozialhygiene vorstellt. Das geht so: Der eugenische Gesichtspunkt muss letzten Endes auch für die sozialhygienischen Bestrebungen als der übergeordnete maßgebend sein. Nur die stete Berücksichtigung der eugenischen Belange, das heißt, wie die ganze Gesamtbevölkerung immer schön gesünder und rüstiger werden kann, bei einer sozialhygienischen Bestrebung kann die kulturell führenden Völker vor einer allmählich fortschreitenden Entartung des psychischen Substrats ihrer Kultur bewahren. Das schreibt er 1926, da ist er schon nicht mehr aktiver SPD-Politiker. Aber wir werden sehen, wie er jetzt so eine Idee vom kulturell führenden Volk und von der Entartung probiert hat, in der SPD auch dazu implementieren. Ich muss noch kurz unterscheiden zwischen Rassenhygiene und Eugenik. Der Unterschied ist, wirkt vielleicht auf den ersten nicht ganz groß, aber es ist wichtig, dass die Rassenhygiene ein spezielles Konzept ist, was sich rausgebildet hat, sozusagen innerhalb dieses eugenischen Ideen. Und da geht es dann eben darum, dass man Rassen aufwertet, beziehungsweise eine Bevölkerung gegenüber einer anderen Bevölkerung, weil man zum Beispiel wie die Deutschen annimmt, dass die deutsche Rasse per se überlegen ist, muss sie ihre Überlegenheit geltend machen, indem sie sich reinhält vor anderen Blutseinflüssen und so weiter. Und das ist jetzt ein ziemlich kurzes Referat, was Rassenhygiene ist. Dass sich jedenfalls Rassenhygiene von Eugenik unterscheidet und wir gleich sehen werden, dass der Grotian im Prinzip ein vorrassistischer Eugeniker genannt werden kann, auch wenn er so eine so einen Kulturvolksbegriff an anderen Stellen stark macht. Jetzt gibt es gerade schon die Einwendung.
Ich hätte nur eine ganz kurze Nachfrage zum Verständnis. Du hast gesagt, 1904 hat er veröffentlicht, 1918 in die SPD eingetreten, was ich auch schon interessant finde. Wann ist denn der geboren?
Schon, ja. Ich übersprungen. Der ist 1869 geboren und 1931 gestorben. Und ist 1918 in die SPD eingetreten.
Ringo hatte sich noch
gemeldet. Ja, bitte.
Ganz kurz, also die Rassenhygiene, weil du da ein Beispiel gebracht hast, Rasse aufwärts, Rasse abwärts, das ist eine Tipp und klar, die Vermessung von Schädeln bei den Nazis und so, ja, Rassenhygiene. Aber kannst du mal irgendwie Klinik mal kurz anführen, ein paar Beispiele, weil ich den weiß, was gibt es schon so wenig jetzt.
Ja, ja, also ich hätte gesagt, dass Rassenhygiene eine spezielle Form von Eugenik ist, die sich noch auf Rassen spezialisiert und dass Eugenik eine Notwendigkeit aus der Verwissenschaftlichung von Medizin ist, dass es in der bürgerlichen Gesellschaft so aufkommt. Man gibt dann die Idee davon, wie man die Fortpflanzung regulieren, vielleicht mit Medizin und Gesetz die okay. Fortpflanzung regulieren kann. Okay. Im Prinzip ist Rassenhygiene eine Form der Eugenik, also so muss man es schon sagen. Und habe ich dann mal irgendein schönes Beispiel? Nee. Also zum Beispiel, das, was sie mit den Kindern in Sparta gemacht haben, ist eine negativ-eugenische Maßnahme. Es gibt auch positiv-eugenische. Man subventioniert zum Beispiel Leute, die man hochwertig hält. Ne? Aber mit Eugenik ist sozusagen so eine Kategorisierung von minderwertig nach bestimmten Bedürfnissen verbunden. Ne? Meist ist es Kriegsfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit. Ne? Und wer eugenische Konzepte sagt, teilt eigentlich die Menschen schon auch ein, in welche, die besser lebensfähig und lebensgeeignet sind und nicht.
Hm? Also ich glaube, wichtig da nochmal darauf hinzuweisen, dass eine ganz wesentliche Grundlage der Eugenik ist, die Vorstellung, dass das, was den Menschen ausmacht, seine Gene sind. Hm. Weil ohne das funktioniert das Konzept nicht.
Okay, ja. Das ist gut. Weiß nicht, also, ja. Lass ich es mal stehen. Ich komme jetzt ja auch wirklich, also, ich muss mich beeilen.
Also, dass seine Charakter zu
unter anderem, ja, genau.
Genau. Ja, also es ist ein sozialdarwinistische Bevölkerungspolitik, das könnte man vielleicht mit Eugenik oder so abdecken. Ja, wir müssen jetzt mal zum Hauptpunkt kommen, das ist, was Grotian als SPD-Politiker gemacht hat. Also seit 1918 war Grotian Mitglied in der SPD, die hieß zu der Zeit, so ausgelauert, MSPD, das war die Mehrheitssozialdemokratische Partei, so hieß sie von 1918 bis 1922, bis zur Vereinigung mit dem rechten Rest der USPD, der übliche, wie man nachdem große Teile der USPD mit der KPD zusammengegangen sind. Und ja, Grotian ging trotz früher sozialdemokratischer Neigung bewusst erst in die SPD, als er ihr bewundernd die Fähigkeit zu Wirklichkeits- und Gegenwartspolitik attestieren konnte.
1918.
Er dachte, die Arbeiterklasse, um die er sich Zeit seines Lebens sorgte, immer als Teil des Volkes, dessen Not durch Reformen zu lindern sei. Mit Arbeiterrevolution hat er nichts am Hut. Er war auch einer von drei dieser SPDler, Mehrheits-SPDler, die gegen die Vereinigung mit den Resten der USPD stimmten. War, also, verortet sich selbst sozusagen an einem ganz realpolitisch rechten Rand der SPD dieser Zeit. Für die SPD saß Grotian, jetzt kommen wir zu den Punkten, von 1921 bis 1924 im Reichstag und arbeitete wesentlich zu gesundheitspolitischen Fragen wie der Organisation der Gesundheitsverwaltung, der Jugendwohlfahrt und ähnliches. Er agitierte aber auch gegen bestimmte Impfungen, gegen den Impfzwang und er setzte eine Entschädigung für Impfschäden mit durch. Anhand seiner Stellung zum Paragraphen 218, das ist der Abtreibungsparagraph, da wird viel bevölkerungspolitische Fragen gemacht, da gab es Streit zwischen ihm und seiner Fraktion. Da komme ich dann mit. Und er hat sich mit seinen bevölkerungspolitischen Ideen, zu denen ich auch gleich komme, nicht durchsetzen können. Es wäre ein Thema für sich, diese ganze offizielle Tätigkeit im Rahmen der SPD-Reichstagsfraktion kritisch zu untersuchen. Das kann ich ihm nicht leisten. Deutlich wird, dass Grotian dort jedenfalls nicht seine Eugenik propagierte. Diese findet sich jedoch seit 1912 radikalisiert, seit 1918 in seinen Werken. Es ist schwierig, das zu bewerten, was es angesichts der Popularität der Eugenik heißt, dass die SPD 1918 einen bürgerlichen Gelehrten in ihre Reihen aufnahm und sogar an den Reichstag schickte, der regelmäßig eugenische Werke publizierte. Ja, ich hatte schon auf die Popularität der Eugenik auch in halblinken und bürgerlich-linken Kreisen hingewiesen. Und hier ist auch nochmal kurz die Stelle darauf hinzuweisen, auf eine Broschüre, die mir nach Ausarbeitung des Referats noch in die Hand gefallen ist, nämlich von Georg Benjamin, was der erste Ehemann von Hilde Benjamin war, KPD-Mitglied und Mediziner, der sich, der 1925 schon eine Broschüre gemacht hat, wo er publiziert hat, wo er Rassenhygiene und Eugenik schon explizit kritisiert als Konzepte der Bourgeoisie, um um einzusparen bei medizinischer Versorgung. Da geht's. Und in der Broschüre, das ist so eine 20-Seiten-Broschüre, von der es nur ein Exemplar gibt. Das liegt in der Staatsbibliothek in Berlin im Raritätenabteilung. War ganz schwer da ranzukommen. Durfte ich auch mal abfotografieren. Und da stehen so Sachen drin, wie dass die dass da Rentenkürzungen und dass die Krankenhausanstalten eingekürzt werden sollen und dass in diesem Zusammenhang auch so hygienische Konzepte diskutiert werden, dass man als minderwertig erachtete, zum Beispiel Blinde oder Krüppel oder so, nicht umbringen soll, sondern wenigstens sterilisieren oder in geschlossene Anstalten bringen soll. So, das sind die Diskussionskonzepte, um die es da geht. Und das kritisiert dieser Kommunistenarzt schon, wie ich finde, in einer sehr wachen, aufmerksamen Weise.
Ganz kurz zum Verständnis, wie läuft das mit dieser Eugenik-Sache auch in linken Kreisen sich einnisten konnte? Wie reagiert sich die Linken das schön?
Das weiß ich nicht genau. Also bei dem Shaw muss man sich das anschauen. Ich weiß auch, dass in der Sowjetunion das bis in die 30er was gab und dass die dann im Zuge einer antifaschistischen Wissenschaftskritik das gemacht haben, was ihnen bis heute auch vorgeworfen wird. Die haben die männlichen Vererbungsgesetze abgelehnt und gesagt, dass das ist verständlich. Das geht ja zusammen mit dieser Frage, welchen Stellenwert haben Gene für die Fortpflanzung von Menschen und so. Und was das für Sachen waren, die bis in die 30er in der Sowjetunion diskutiert wurden, habe ich nicht ordentlich nachschauen können. Und bitte.
Also ich glaube, das ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, wo die Entdeckungen Darwins relativ frisch sind und einen massiven Streit dann vor allem mit der katholischen Kirche ausgelöst haben. Da ist es erstmal schwierig, sich zu orientieren, denke ich. Und die Hauptauseinandersetzung war in der damaligen Zeit erst einmal die Wissenschaft, also Darwin kontra den mittelalterlichen Scheitel in katholischer Kirche und die Menschen sind in 6000 Jahren geschaffen worden oder sowas. Und wenn du da jetzt erstmal nicht die Erfahrung des Faschismus hinter dir hast, sondern erstmal in diesen wissenschaftlichen Streit hineingeschmissen wirst und dann vielleicht ein Stück weit zu eifrig bist, bist du sehr schnell beim Sozialdarwinismus. Das kann dir ganz leicht passieren. Und also insofern ist das durchaus nachvollziehbar.
Ich würde gerne das Referat zu Ende führen und die Diskussion hinterher.
Ja, das war aber jetzt gut. Also, die wir ein bisschen klarer machen können. Aber ich weiß nicht, wie die es in der Sowjetunion diskutiert haben, aber ich glaube, man findet auch noch andere Gründe in einer Art Fortschrittshoffnung und in der Hoffnung daran, dass zum Beispiel die Wissenschaft alle Krankheiten wegkuriert. Da sind, glaube ich, Ansätze, wo man sagen kann, dass das Anstauen der Produktivkraftentwicklung einen dazu bringt, zur Hoffnung bringt, die erstmal so eugenisch daherkommen. Also ich glaube, da sind sozusagen auch mehr inhaltliche Gründe noch als bloß in der Starkmachen des Darwinismus gegen oder der darwinschen Evolutionslehre gegen katholische Welterklärung. Habe ich mir nicht genug angeschaut. Aber der Georg Benjamin, der 1926 die Broschüre für diese KPD-nahe Organisation geschrieben hat, der ist ziemlich fit, was jetzt sozusagen da ist noch keine direkte Auseinandersetzung mit den Nazis, aber eine Auseinandersetzung mit den Tendenzen in der Bourgeoisie, mit Wissenschaftlern zu erklären, das ist alles teuer, dass die Pflege von Kranken und Minderwertigen teuer sei und dass die Alten, dass das teuer ist. Und der beschreibt, die Auseinandersetzung fand ich schon sehr fit. Und da wird sich auch kein Fürsprechen für Eugenik-Konzepte finden, sondern da ist die Konstellation schon deutlich, dass man das kommunistische Ärzte dort gegen Eugenik in jeder Form polemisiert haben. Also, ich muss kurz weitermachen bei dem Grotian als SPD-Politiker. Der gilt als Verfasser des gesundheitspolitischen Abschnitts des Görlitzer Programms von 1922. Das Programm ist von 21 und dann wurde es ergänzt 1922. Dann war aber diese Vereinigung und dann waren die ganzen Programmdokumente eh alle hinfällig. Aber es sind Programmdokumente, an denen wir sehen können, wie sozusagen in den 20ern, in welchen Zeiten die SPD zu welchen politischen Sachen bereit waren. Ja, auch in diesem Programmabschnitt findet sich kein eugenisches Konzept, aber ich muss das mal ganz kurz. Das ist ein sehr kurzer Abschnitt, den lese ich jetzt nicht ganz vor. Es gibt einen Punkt da drin. Ja, der ist sehr unbestimmt. Ne? Da steht Regelung der Irren- und Minderwertigen Fürsorge. Und da war, glaube ich, ein Streit. Da ging es darum, dass man alle Irren irgendwie ins Asyl sperren soll oder den anbieten soll, sich sterilisieren zu lassen. So war ungefähr der Grotian. Ne? Nazis waren da teilweise wesentlich radikaler schon zu seiner Zeit und so. Aber das steht hier jetzt erstmal als irgendeine Regelung. Und da kann ich natürlich sagen, ja, es gibt ja Fürsorgeanstalten und da ist irgendeine Frage. Natürlich muss es da irgendeine Regelung her. Das ist sehr unbestimmt. Ne? Und ich würde sagen, da steht jetzt noch nichts von einem zum Beispiel, da ist keine Forderung von Zwangssterilisierung oder sowas. Und trotzdem kann so einer wie der Grotian dann vielleicht sagen, oh, das ist interessant, weil das lässt sich damit ermöglichen. Ja, nee, man findet ansonsten in diesem gesundheitspolitischen Abschnitt keine Maßnahmen, die sich auch nur im Entferntesten als eugenisch auslegen lassen. Grotian war unzufrieden mit dem Programm, weil daran keine Zentralisierung des Gesundheitssystems und kein Gesetz zur Asylierung von Irren und keine Forderungen gegen den Geburtenrückgang enthalten waren. Abschließend, Grotian wurde dann wohl wegen Zwists mit der Parteileitung zur Wahlperiode 1924 nicht mehr auf die Liste für den Reichstag gesetzt. Ein Angebot für den preußischen Landtag zu kandidieren lehnte er ab. Er war aber noch bis Ende seines Lebens ruhendes Parteimitglied und im Verein Sozialdemokratischen Ärzte und in der Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Alkoholgegner. Dazu kann man dann auch sehen, wie das wirklich mit dem Alkoholproblem war, weiß ich nicht. Da bin ich auch aus der Benjamin-Broschüre nicht ganz schlau geworden. Aber ich weiß, dass der Grotian auch von Kollegen ein bisschen beschmunzelt wurde, weil er zum Beispiel in Selbstexperimenten die Folgen von bestimmten Lebensmitteln getestet hat. Und er hat dann zu Ende seines Lebens, ist er wahrscheinlich auch ein bisschen abgedrehter geworden und hat den Fleischkonsum eingestellt und war dann ein Vegetarier und so ein Abstinenzler. Also er hat sozusagen selber kein Alkohol und auch kein Rauchen und so und hat sozusagen demonstrieren wollen, dass man damit gesund leben kann.
Ist dann gestorben.
Und er ist nur 62 geworden.
Oh ja, immerhin. Man weiß nicht. Also, ich bin jetzt an dem Punkt, kurz doch noch ein paar Auszüge zu geben, das hätte ich vielleicht doch vorher machen sollen, wie der Grotian so als Wissenschaftler da so schreibt. Ich habe mich jetzt hier schon viel eingekürzt, aber ein paar Sachen muss man sich mal anhören, um nur mal den Ton zu kriegen. Das ist, also von 1912 gibt es so sein Hauptwerk Soziale Pathologie und das ist auch in der Sowjetunion erschienen, weil man da eben an diesem Konzept von Sozialhygiene und Sozialmedizin interessiert war. Und da stehen die schlimmen Sachen, die da drin stehen, habe ich jetzt nicht. Ich habe nur das, was ungefähr gut ist und was ihm sozusagen zugute gehalten wird als Wissenschaftler. Das sind seine vier Paradigmen der Sozialhygiene. Erstens, die sozialen Verhältnisse schaffen oder begünstigen die Krankheitsanlage. Zweitens, die sozialen Verhältnisse sind Träger der Krankheitsbedingungen. Drittens, die sozialen Verhältnisse vermitteln die Krankheitserregung. Und viertens, die sozialen Verhältnisse beeinflussen den Krankheitsverlauf. Das ist eine Erkenntnis, also für diese Erkenntnis und die Systematisierung, die wissenschaftliche dieser Erkenntnis, wird ihm sozusagen ein wissenschaftliches Lorbeer verliehen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schwach oder wenig, weil es gibt jetzt zum Beispiel Leute wie Rudolf Virchow, haben eigentlich schon um 1848 rum so eine Sachen allgemein gewusst. Sie haben es nur nicht in Verbindung gebracht mit wissenschaftlicher Methodologie, wie zum Beispiel Erfassung der Volksgesundheit in zentralen Gesundheitsstatistiken oder so. Und das sind die Aufgaben, denen der sich dann widmet. Jetzt muss ich von 1918 ein Werk zitieren, Soziale Hygiene, Geburtenrückgang und das Problem der körperlichen Entartung. Das ist ein Aufsatz, der in einem Sozialhygiene-Handbuch erschienen. Das ist zum Ende des Krieges gewesen und da ist der Hintergrund eben der Krieg und ich gehe mal jetzt kurz in die Zitate rein. Also, Grotians Sorge gilt dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang durch Krieg und Kondome, das sagt er auch. Die Kondome entdeckt er dann aber als Werkzeug, ne? Das ist ganz gut, mit den Kondomen kann man schauen, dass sich nicht so rüstige, schwache Lungenkranke und so, dass die sollen mal Kondome beim Beischlaf nehmen und dann vermehren die sich nicht so und man kann mit dem Kondom sozusagen Bevölkerungspolitik ganz toll machen. Ich war nur erstaunt, dass er zu der Zeit Kondome schon gab und dass die entschuldigt, das war Anfang des Jahrhunderts war das eine neue Erfindung und die ganzen Wissenschaftsleute behaupten alle, dass sich Bevölkerungsrückgang unter anderem darauf zurückführen lässt, dass Präservative benutzt werden. Fand ich interessant, weil das ist bei denen ja dann im Zusammenhang mit dieser bevölkerungspolitischen Diskussion, wenn deine Bevölkerung nicht wächst, sondern nur stagniert oder sogar sinkt, dann wird das als ein wirtschaftlicher Nachteil gedacht und das wird ja dann, die überlegen dann politisch, wie man das Bevölkerungswachstum hinkriegen kann. Also das ist sozusagen die heikle politische Frage dort mit der Bevölkerungsentwicklung. Von einem kapitalistischen Populationsgesetz hat Grotian offenbar in seinen halbmarxistischen Jugendjahren nichts gehört. Er will das Populationsgesetz medizinisch gesetzlich regulieren und wird dabei zum volkswirtschaftlichen Vollzugsbeamten deutscher Standortinteressen. Das soll das nächste Zitat belegen. Die Nation, der es zuerst gelänge, das gesamte Krankenhaus- und Anstaltswesen in den Dienst der Ausjätung der körperlich und geistig Minderwertigen zu stellen, würde einen für von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wachsenden Vorsprung vor allen übrigen Völkern gewinnen. Das Gespenst der Entartung, das schließlich auch die noch in vollem Safte stehenden Kulturvölker schreckt, würde für diese Nation seine Schrecken verloren haben. Da drückt er die Hoffnung aus, dass die Deutschen da das schaffen und beschwert auch die Angst vor diesem Bevölkerungsrückgang. Jetzt müssen wir aber wirklich ran, das hätte weiter vorne kommen können. Minderwertigkeit, was ist das bei dem Grotian? Da nimmt er die Wehruntauglichkeitsstatistik da vor und haut dann sowas raus wie also nach vorsichtigen Schätzungen kommen auf das 100.000 der Bevölkerung bei uns etwa 400 Geisteskranke und Idioten. Die werden alle als alles Krankheit, die als mechanisch als vererbbar gedacht werden. Dann kommen 150 Epileptiker, 200 Trunksüchtige, 60 Blinde, 30 Taubstumme, 200 Verkrüppelte und 500 im vorgeschrittenen Stadium befindliche Lungenkranke. Ich habe es zusammengerechnet, das sind 1.500 von 100.000, aber die Zahlen sind egal, der macht einfach irgendwelche Leute aus, die dann als minderwertig und mit vererbbaren Krankheiten minderwertige gezählt werden. Ja, und bei Einrechnung auch der minder wichtigen Defekte, wie etwa Augenfehler, ist fast der dritte Teil aller nicht zu den ganz Rüstigen gerechnet werden. Und in dieser rüstige Begriff, der zieht schon auf sozusagen, dass da die Wehrfähigkeit und die Gesundheit auch für den Arbeitsprozess, dass die da in einen Begriff irgendwie genommen wird. Eigentlich heißt rüstiger wortwörtlich, man ist fähig, die Waffe zu, also wie gerüstet, man kann eigentlich den Kriegsdienst machen. Ne? Aber er benutzt das Wort dann eben später auch für die Arbeitergesundheit, also ein rüstiger Arbeiter ist ein Arbeiter, der gut arbeiten kann und so. Und Grotian fordert nun, um die Bevölkerung quantitativ aufzuwerten, eine Elternschaftsversicherung, also eine Umlage für Kinderreiche, dazu auch schöne Spielplätze und niedrige Wohnhäuser mit Gärtchen. Also der will die Reihenhäuser für alle Arbeiter, schlägt er vor. Ja, und da bin ich auch nicht schlau geworden. Er ist für Erhaltung bis geringes Wachstum der Bevölkerung, warum auch immer. Da habe ich nicht verstanden, warum er jetzt nicht sozusagen sagt, für den Standort wäre es doch am besten, wenn wir ganz viel Bevölkerung haben. Aber ich glaube, da hat er Angst vor den übervölkerten Städten und so. Und trotzdem sieht er sozusagen, Bevölkerungsrückgang könnte wirtschaftliche Nachteile für den Standort bringen. Ja, und für diese 1.500 Minderwertigen je 100.000, die der Grotian da ausmacht, will er zwecks qualitativer Aufwertung der Bevölkerung eine Asylierung, die er auch empfiehlt, weil dies billiger sei als die Almosenwirtschaft. Und er schlägt auch eine Sterilisierung vor, und das muss man sich jetzt aber anschauen. Also er sagt freiwillig oder zwangsgesetzlich, und in der Art, wie der das diskutiert, ist er sich klar, dass das heikle Vorschläge sind, und er sagt, wie man das machen könnte, dass es per Zwang sei, aber er empfiehlt schon doch, dass man das irgendwie freiwillig macht, dass man den Leuten das anbietet. Man soll die Asyle schön ausschmücken für die, also das sind so Asyl wie Heilanstalten. Eine Heilanstalt für die, nur wo sie nicht geheilt werden sollen, wo sie einfach untergebracht werden sollen, die sollen schön gemacht werden, und dafür sollen die dann eben auf Fortpflanzung verzichten. Achso. Ja, und diese Sterilisierung, das ist auch in konservativen Kreisen in der Weimarer Republik diskutiert worden. Und da hat irgendwie auch Benjamin auch drauf eingehackt, ohne jetzt diesen Grotian hier namenhaft zu machen. Aber der Grotian war auch Zeit seines Lebens und wurde immer mehr für so eine Sterilisierungskonzepte zu haben. Hier geht Grotian zwar vorsichtig, aber doch eindeutig zu negativer Eugenik über. In dem Moment, wo man die Leute sterilisieren möchte, sagt man nicht mehr, dass man bevorzugt diejenigen, die man für stark und hochwertig achtet, sondern dass man direkt benachteiligt und ausstreichen möchte, die man für minderwertig erachtet. Ja. Kurz weiter, diese Elternschaftsversicherung gegen den Bevölkerungsrückgang, die er vorschlägt, die klingt zwar ein bisschen harmlos nach Kindergeld und könnte insofern als gut alt sozialdemokratisch durchgehen, aber ich meine, dass ihr Hauptzweck schon diese Standortbewahrung ist. Dazu das Zitat: Die furchtbare Feuerprobe des Bevölkerungsstillstandes, die in den nächsten Jahrzehnten sämtlichen Nationen des europäischen Kulturkreises zu bestehen haben werden, dürfen wir uns durch die rechtzeitige Verwendung des Versicherungszwanges zum Ausgleich der Verschiedenheit der Kinderbelastung erheblich zu erleichtern hoffen. Wir werden so diese Versicherung einführen, damit die Kinderarmen auch zahlen, damit die Kinderreichen noch schön Geld kriegen, damit sie noch kinderreicher werden mögen. Grotian fordert eine Zentralisierung der Bevölkerungsstatistik nach Größe, Gesundheit und so weiter. ihn freut die gute Vorarbeit der Wehrstatistik. Anders als Marx, der die Rekrutenstatistik im Kapital für Allgemeineres nur heranzieht, weil sein Thema nicht die Wehrfähigkeit der Arbeiter ist, sondern der Gesundheitszustand der Arbeiter oder alle möglichen Zustände der Arbeiterklasse. Anders als dieser Marx will der Grotian, und das nach 1914, mit den Militärärzten kooperieren und freut sich, dass sie so schöne Arbeit geleistet haben. Da ist keine kritische Distanz zu dem Zweck dieser Institution von Militärstatistik und Militärärzten und so weiter. Und da gibt es Zitate. Hoffentlich zwingen die Erfahrungen des Krieges die Militärverwaltung dazu, endlich den Forderungen nach zentraler Gesundheitsstatistik Gehör zu schenken. Denn allein die Heeresverwaltung hat es völlig in der Hand, dass neben dem eigentlichen Zweck der Rekrutierung des Heeres aus den Tauglichen auch noch der wichtige Nebenzweck erreicht wird, als zuverlässiger Wertmesser der allgemeinen Volksgesundheit zu dienen. Später im Reichstag wird Grotian sich für andere Institutionen einsetzen, aber im Krieg, also 1918, ist er natürlich um der Volksgesundheit willen regelrecht dankbar für die Arbeit der lieben Militärärzte, die er als Wissenschaftskollegen auch ankumpelt. Das sagt er in einem Einzitat, damit die Anthropometrie, das ist das Messen von Menschen, der will sozusagen eine Statistik, wie groß sind die Leute, das machen die Militärärzte immer. Damit die Anthropometrie, die Menschenmessung nach Körpergröße, sich zu einer wohlgegründeten Wissenschaft entwickelt, müssten nach Lage der Dinge vorwiegend Militärärzte diese Aufgabe lösen. Zitat, die Anthropometrie bietet auch außerhalb des Musterungsgeschäftes dem Militärarzt schöne wissenschaftliche Aufgaben. Und da, glaube ich, wird ein Bruch deutlich, weil er sich freut, dass man mit den Militärärzten schön zusammen irgendwie die Volksgesundheit verwalten kann. Ja, und in diesem, was ich hier alles zitiert habe von 1918, da zitiert der Grotian auch Kollegen Rassenhygieniker, von denen er sich in seinem Forschereifer kaum absetzt. Auch berät ist folgende Verortung einer besonderen deutschen Gesundheitssendung, Zitat, die weitreichenden Aufgaben des Asylwesens lassen sich natürlich nicht lösen, solange sich das gesamte Anstaltswesen vorwiegend auf kirchliche Liebestätigkeit wie in den katholisch-romanischen Ländern oder nach dem Vorbilde von England und Amerika auf die privaten Zuwendungen reicher Philanthropen stützt. Und das finde ich, ist eine interessante Abgrenzung. Wir entwickeln hier ein deutsches Gesundheitssystem und das ist nicht so mit so einer katholischen Wohlfahrt, davon sich abgrenzen zu wollen, aber auch von diesem privaten Spendertum. Nee, man möchte es mit dem Staat auch zusammen mit einer zentralen vor allem mit einem Bewusstsein, dass wir in Deutschland die besten Bedingungen haben und nicht so eine schmuddeligen katholisch-romanischen oder englisch-amerikanischen Gesundheitspolitiker sind. Ja, es gibt noch ein Zitat zur Abgrenzung von den Slawen. Da werden die Einschätzungen schon gar nicht mehr. Lass mich, ich zitiere mal kurz. Wir Deutschen können uns nicht mehr wie die unkultivierten Slawen auf den Kinderreichtum als etwas Selbstverständliches verlassen, sondern müssen ihn bewusst anstreben. In dem stillen, aber hartnäckigen Ring um eine feste Grenze der Welt der Germanen und jener der Slawen kann Deutschland seine geschichtliche Sendung nur erfüllen, wenn es sich nicht nur auf militärische, wirtschaftliche oder andere Machtmittel verlässt, sondern vor allen Dingen sich einen starken Bevölkerungsauftrieb in allen Städten und Stämmen des gesamten Volkes erhält. Und ich glaube, da wird schon die von diesem Typen von 1918 eine Konkurrenz, ein in national befangenes Konkurrenzdenken deutlich, was ihn halt einfach dazu bringt, dass unbedingt die Deutschen das und das schaffen müssten. Man kann noch mehr dazu sagen. Ja gut, von 1926 gibt es ein noch schlimmeres Zitat. Trotzdem die gesamte Bevölkerung mit Schwächlingen oder Asthenikern, wie sie die neuere Konstitutionspathologie nennt, durchsetzt ist, ist es nicht ganz leicht, sie von der durchschnittlichen Bevölkerung abzugrenzen. Schreibt er 1926. Einigermaßen sicher könnte das nur durch anthropometrische Musterung der Gesamtbevölkerung geschehen. Alles in allem wird sich also der durch die Lungentuberkulose stigmatisierte Kreis der Astheniker, dieser Lungenkranken, auf 1 Million Volksgenossen erstrecken, von denen zurzeit noch die meisten heiraten und sich fortpflanzen. Diese 1 Million Menschen braucht es nicht zu geben, sagt er. Sie ist nicht nur ein Ballast in wirtschaftlicher Hinsicht, was zu ertragen wäre, sondern eine Quelle sich durch den Erbgang fortsetzender Minderwertigkeit. So viel Mitleid wir auch mit den Erkrankten haben und so sehr wir ihre Leiden durch Fürsorge, Pflege und spezifische Behandlungen aufzuhalten suchen müssen, als Gegenleistung können wir verlangen, dass sie auf Familiengründung und Fortpflanzung verzichten. Den Gegenpol zu den Asthenikern, körperlich Minderwertigen und Schwächlichen, bilden die muskelstarken, breitschultrigen, organgesunden, starken und rüstigen, deren überdurchschnittliche Fortpflanzung nicht nur vom fortpflanzungshygienischen Standpunkt aus wünschenswert ist. Dieser Personenkreis lässt sich zurzeit noch nicht in einer Weise abgrenzen, die besondere Maßnahmen zur Hebung ihrer Bevölkerung ermöglichte. Zumindest im Bereich des Beamtentums sollte dafür gesorgt werden, dass das durch ärztliche Untersuchung als besonders rüstig ausgesiebte Menschenmaterial frühzeitig zur Ehe mit gleichgearteten Partnern gelangt und durch eine fühlbare Berücksichtigung der Kinderzahl bei der Besoldung zu Kinderreichtum angereizt würde. Ich glaube, das sagt er 1926 schon unter dem Einfluss seiner vielen angeregten Fachdiskussionen mit den Leuten, die derweil in Berlin und vor allem in München schon direkt an der narzisstischen Eugenik arbeiten. Also man kann bei dem Grotian eine Radikalisierung seiner eugenischen Ideen nachzeichnen. Ob das jetzt mit den Zitaten hier ganz gelungen ist, weiß ich nicht.
Oh doch.
Ja, das klingt halt alles auf jeden Fall ganz heftig. Ja, jetzt bin ich schon bei der Nachwirkung kurz. Und dann kommt noch eine Einschätzung nochmal. Also zur Nachwirkung muss man was sagen, dass 1933 das Institut von dem Grotian, was der dort hatte, aufgelöst und in das Kaiser-Wilhelm-Institut für Rassenhygiene überführt wurde. Dabei sind aber die ganzen Mitarbeiter, die sind alle verjagt worden, die waren den Nazis nämlich nicht, die waren denen nicht entschlossen genug. Da haben, also mit dem Grotian haben Juden zusammengearbeitet und da ging's, die Sachen, an denen die dort in der Wissenschaft gearbeitet haben, waren eben auch, wie der schönste Spielplatz aussieht und wie die Kanalisation verbessert werden kann und so eine volkswohlfahrtlichen oder so eine gesundheitspolitischen Projekte und so. Und das war für die Nazis alles nicht verwendbar. Die haben zwar gesagt, es gab so einen wie den Grotian dann später, aber die haben, also der Grotian war nun gerade schon gestorben, aber mit seinen Leuten und seinen ganzen Schülern konnten die Nazis wohl nicht zusammenarbeiten. Die haben das also ziemlich aufgelöst und die haben den Grotian auch nicht weiter gefördert oder so, weil er denen nicht radikal genug war und weil er sich nämlich 1921, nachdem er doch zu viel auch von Rassenhygienikern und so zitiert wurde, auch ein bisschen abgesetzt hat. Und er hat gesagt, er hat mit Gobineau nichts am Hut und er hat mit Antisemitismus will er nichts zu tun haben, sondern Eugenik ist eine Wissenschaft, die ist für alle Menschen, dass alle Menschen ihre Abgüter aufwerten können und so. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, den jetzt sozusagen als den genau einzuschätzen. Ich glaube, der hat da so Wandlung gemacht und schreibt mal so, dann ist er erschreckt darüber, welche Freunde er hat. Richtig erschreckt ist er aber auch nicht, weil er mit denen auch wieder korrespondiert in seinen Wissenschaftssachen und so. Ja, also ich habe geschrieben, den Nazis war Grotian immer zu schwach in seinen Konzepten, auch wenn sie seine eugenischen Ideen ausgiebig würdigten. Und jetzt müssen wir noch kurz dazu kommen. In der DDR wurde der Alfred Grotian, der hat ja auch eine Biografie bekommen, und zwar eine Biografie hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner. Und da wird er natürlich als Sozialhygieniker behandelt. Und dann wird am Rande gesagt, also seine eugenischen Konzepte muss man natürlich rundweg ablehnen und so.
Das steht drin.
Das kann man sich auch genauer anschauen, wie das im Einzelnen fortläuft. Ich finde, dass die Kritik hier drin nicht ausreicht und nicht so scharf ist. Hier habe ich auch den Hinweis auf die Broschüre von dem Georg Benjamin her. Ich hätte gerne, dass der den Georg Benjamin zitiert. Das hätte dieser Broschüre, finde ich, auf jeden Fall gut getan. Also hier wird schon der Sozialmediziner und der Sozialhygieniker für meinen Geschmack doch ganz schön gelobt. Auch wenn er als bürgerlicher und rechtssozialdemokratischer Arzt dargestellt wird. Also die Broschüre ist schon ganz fein, aber man muss genau lesen, fand ich. In der DDR wurde der also kritisch gewürdigt. Es ist schon eine kritische Würdigung. Tutzke spricht dabei naiv aus, was zu berücksichtigen wäre, nämlich, dass die Eugenik abzulehnen ist grundsätzlich, seine sozialhygienischen Ideen aber des Sozialismus bedurften, um überhaupt angegangen werden zu können. Und dazu muss man wissen, dass Sozialhygiene ein Konzept ist, was in der DDR-Medizin eine größere Rolle gespielt hat. Im Westen gab es sozusagen bei den Anti-Nazi-Medizinern ein Konzept, das hieß Sozialmedizin. Und davon unterscheidet sich Sozialhygiene nochmal ein bisschen, kann ich jetzt aber nicht reingehen. Und der Biograf hier sagt, das, was der Typ geleistet hat, hat er gedacht, dass man es unter seinen Umständen im Imperialismus verwirklichen kann, das geht nicht. Aber im Sozialismus können wir den halt ganz anders ausschöpfen, weil die Betrachtung, die der angestellt hat, die haben zu Recht die Leute in der Sowjetunion dolle interessiert und so. Ja. Gut, ich verlese das kurz. Also, daraus folgt bei mir, es ist ein Unterschied ums Ganze, ob Grotian von der Bourgeoisie gewürdigt wird, um die Arbeitskraft für den Verwertungsprozess gesund zu erhalten und dabei, wenn auch nur hinterrücks oder latent, Toleranz mit seiner Eugenik einzuführen, oder ob eine sozialistische Gesellschaft ihn ganz nüchtern bewertet und seine ganze Wohlfahrtsidee für sich aushebt. Es gibt durchaus BRD-Kritiker, die das nicht zu unterscheiden wissen und die daher der DDR diesen offeneren Zugang zu so einem Typen hier vor werfen mögen. In der imperialistischen BRD sind Grotians realpolitische Erfolge allenfalls als Teil einer reformerischen Linderung des Arbeiterelends zu interpretieren, seine Konzeption jedoch rundweg abzulehnen. Jetzt gebe ich noch abschließend nochmal eine kurze Einschätzung zum Verhältnis von SPD und Grotian. Das ist eigentlich das Wichtigste an dem Referat. Mit dem Eintritt Deutschlands in das monopolkapitalistische Stadium veränderten sich Form und Funktion der Sozialdemokratie radikal. Dass gesundheitspolitische Forderungen der Arbeiterklasse im Bündnis mit bürgerlichen Medizinern oder Offizieren, die sich über Kleinwüchsigkeit der Massen beklagten, erkämpft wurden, war seit den Kämpfen in England um 1860 nicht neu. Das findet man zum Beispiel mit den Rekrutierungsstatistiken, die im Kapital verwendet werden, wie das da zitiert wird. Daraus wird es deutlich, dass man nicht eine künstliche Berührungsangst mit Wehrstatistiken haben muss, aber dass man damit richtig oder falsch umgehen kann, denke ich, wird da deutlich. Spezifisch für die Politik der SPD, des SPD-Gesundheitspolitikers Grotian, war die Integration der Arbeiterklasse in die Nation der deutschen Kapitalisten. Das heißt auch die Unterordnung der Gesundheitspolitik unter neue Erfordernisse des Kapitals an die Konstitution, körperliche Konstitution der Massen und eine neue Definition dessen, was als Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu gelten habe. Die nationale Konkurrenz um den Weltmarkt und die Kolonien erforderte vom Standpunkt der deutschen Kapitalisten eine Ordnungsmacht innerhalb der Arbeiterklasse, die gewährleistete, dass sich die Arbeiter weder tot arbeiteten noch tot soffen und dass sie nicht nur zur Produktion verwerteter, sondern auch zum Krieg geeignet seien. Ich glaube, das ist die gesundheitspolitische Diskussion, die in den Jahren 1914 bis 1918 schon in der SPD gelaufen war, wovon das hier eigentlich nur noch der Nachtrab und die Quittung für diesen Rechtsruck der SPD ist, dass die so einen aufnehmen konnten. Sozialdemokratische Gesundheitspolitik war spätestens seit dem von Deutschland angezettelten Ersten Weltkrieg Politik für die nationale Gesundheit, das heißt den rüstigen und wehrfähigen deutschen Volkskörper. Die Besonderheit Grotians steckt dabei allenfalls in der Sekundierung und Propagierung eugenischer Konzepte von links. Vor den rassistisch-völkischen Eugenikkonzepten schon der Weimarer Zeit erscheint Grotian als notwendiges Zwischenglied, als Zwischenglied, das in seiner... Wow. Ich muss kurz streichen. Ja. Also als ein bornierter Fachmensch, der in Fachfragen unverkrampft mit radikaleren Eugenikern korrespondieren kann, obwohl er vielleicht, wie zu vermuten wäre, wie wir es von den Sozialdemokraten sagen, vor dem, was dann die Nazis ab 1933 in diesen Fragen gemacht haben, zurückgeschreckt wäre. Müßige Spekulation. Grotian war zwar kein umjubelter Heilsbringer und Reformator der Gesundheitspolitik in der SPD, jedoch auch keineswegs ein Außenseiter, der sich Spott und gründliche Kritik seiner Partei zugezogen hätte. Grotian gelang die Implementierung eugenischer Gesundheitspolitik nicht, wie allein die vorerst vergebliche Bemühung um Aufnahme einer Eugenik-Konzeption in das Görlitzer Gesundheitsprogramm dort belegt. Grotians Wandlungen wurden von der SPD nicht einfach mitgetragen, aber sie war offen für nationalistische Politikelemente, die sie nicht mehr erschöpfend kritisieren konnte, nachdem sie dem Opportunismus und Chauvinismus verfallen war, den Ersten Weltkrieg begeistert mit auszurufen. Die SPD hielt jedoch in Weimar, in der Weimarer Republik, an einem gewissen Internationalismus noch fest und schreckte vor den Konsequenzen zurück, die Nationalsozialisten aus der auch medizinischen Bevorzugung der Deutschen zogen. Das ist eine Einschätzung. Mit der Revision der marxischen Anthropologiekritik muss ich erläutern. Ja, so. Nee, das lassen wir mal. Mit der positivistischen Leugnung der Relativität und steten Prekarität der Gesundheit im Kapitalismus entledigte sich die SPD auf dem Weg zur Konstituierung als Arbeiterpartei des deutschen Imperialismus, auch der geistigen Waffen, sozialdarwinistische, biologistische und schließlich nationalistische und völkische Konzeptionen in der Medizin abzulehnen und zu bekämpfen. Der Sozialdemokrat Grotian war ein Wegbereiter der narzisstischen negativen Eugenik und auch wenn die SPD und sein Institut 1933 verboten beziehungsweise aufgelöst wurden. Ich habe gerade gehört, dass die SPD nicht 1933 verboten wurde. Unsauber geschrieben. Also auch wenn sein Institut 1933 aufgelöst wurde, waren die Leute in ihrer Reaktion auf den Grotian schon kaum mehr in der Lage, dem Bedürfnis des Kapitals in Deutschland nach Revanche für den Ersten Weltkrieg entgegenzutreten. Dass nicht die SPD Deutschland in den Zweiten Weltkrieg führen konnte, ist jedenfalls nicht aus ihrer humanistischen oder internationalistischen Entrüstung über die völkische Ideologie zu erklären, von der sie sich seit 1914 und der Vaterlandsverteidigung durch Angriffskriege nicht mehr ernsthaft absetzen konnte. Und ein Ausdruck dessen ist die politische Karriere des bürgerlichen Arztes Grotian in den Jahren nach 1918. Schluss.
Ja, ganz Schluss ist noch nicht. Ich versuche jetzt gerade Bild zu kriegen.
Einfach ein bisschen bewegen, dann wird es schon wieder.
Ja.
Oh, kurze
Pause?
Für mich ist das in Ordnung, wie ihr möchtet.
Ja, dann Viertel nach geht's weiter, bitte pünktlich, ne, dass ich das nicht ewig hinziehe. Was? Ja. Hast du die Uhrzeit?